Marcel Reich-Ranicki hat sicherlich im Laufe seines Lebens manche eigentümliche These verbreitet. Eines seiner Markenzeichen war ja immer, wenn er ein Buch abgelehnt hat, dann hat er oft gesagt, ja, das ist nicht schlecht geschrieben, das war ein wichtiges Thema, ein wichtiger Autor, das Buch hat nur ein Problem, ein einziges Problem, es ist langweilig. Manche Menschen empfinden ihr Christsein so. Sie sagen, eigentlich hat mein Buch das richtige Thema, den richtigen Autor, aber es ist langweilig. Christsein ist langweilig, so empfinden es manche Menschen. Manche empfinden ihr Christsein als fade und sie werden müde. Und dann suchen sie ständig neue Kicks, neue Motivation, neuen Schwung. Es muss doch irgendwie wieder gehen. Neulich wurde ich zu einer Veranstaltung eingeladen. Ich fragte, worauf soll ich mich einstellen? Eher evangelistisch, eher für die Christen? Was planen Sie? Nein, es soll schon für die Christen sein. Und dann sagte der Bruder noch so hinterher, wir brauchen Motivation. Wir brauchen Motivation. Ich denke, bei den Jüngern war der Bedarf, was Spannung angeht, reichlich gedeckt, nach allem, was wir gestern gesehen haben. Die hätten nicht gesagt, wir brauchen einen Kick. Die hatten genug Turbulenzen, Tag für Tag. Und ich denke auch, unsere verfolgten Glaubensgeschwister würden nicht auf die Idee kommen, zu sagen, wir brauchen einen Kick. Sie würden wahrscheinlich sagen, wir brauchen endlich mal Ruhe, wenn wir endlich mal durchatmen könnten. So unterschiedlich sind unsere Situationen, aber gerade uns, denen es hier so gut geht, uns fehlt manchmal etwas. Ja, alle paar Monate starten darum manche Gemeinden ein neues Programm, eine neue Idee, damit es nicht langweilig wird. Man stürzt sich auf die neuesten Modelle und Konzepte, manchmal aus Amerika, manchmal auch von woanders her. Und irgendwann läuft sich die Sache dann wieder fest. Und dann geht es wieder los, dann sucht man wieder. Und dann wird, erspare mir jetzt den Begriff, aber dann wird ein neues Tier durchs Dorf getrieben. Und man versucht immer so von Station zu Station einigermaßen die Karre am Laufen zu halten. Und manche Pastoren verstehen sich als dauernde Motivationskünstler, die Leute bei Laune halten. In unserem Predigttext heute Morgen zeigt uns der Herr Jesus einen ganz anderen Weg. Das ganz normale Christenleben ist darum unsere Überschrift. Es gibt nichts Größeres, es gibt nichts Schöneres. So schwer, so schön, so spannend, das ganz normale Christenleben. Es ist, als ob Jesus uns sagen würde, je besser du begreifst, was das bedeutet, tagtäglich normal mit Jesus leben zu dürfen, umso weniger wirst du Mangel empfinden und nach besonderen Kicks Ausschau halten. So schwer, so schön, so spannend das ganz normale Christenleben. Christen leben, leben mit Christus. Und was heißt hier normal? Weil Jesus Christus so ganz außergewöhnlich ist, liegt auf einem Leben in seiner Nähe immer ein ganz besonderer Glanz. Manchmal sehen wir diesen Glanz, manchmal ahnen wir ihn nur, manchmal sehen wir überhaupt nichts davon, aber er ist da, weil Christus da ist. Und Johannes 15 beschreibt nun dieses Leben. Beschreibt dieses Leben mit drei Wesensmerkmalen, drei Kennzeichen eines ganz normalen Christenlebens. Und wir haben gesehen gestern, dieses Kapitel ist Teil eines seelsorgerlichen Intensivkurses, den der Herr Jesus seinen Jüngern in den Tagen und Stunden vor der Kreuzigung gibt. Gehört zu den sogenannten Abschiedsreden, die in Kapitel 13, Vers 31 beginnen. Johannes weiß, es liegen jetzt unglaublich schwere Zeiten vor seinen Leuten. Jesus weiß das. Sie wissen es alle. Und der Herr Jesus gibt seinen Leuten in diesen Stunden und Tagen die eiserne Ration mit. Der Dr. Soltau hat das gestern Abend so bewegend entfaltet, dass er uns gezeigt hat, welche Liebe der Herr Jesus doch hat, dass er in dieser für ihn so persönlich bedrängten Situation sich noch so hingebungsvoll um seine Leute kümmert. Und er kümmert sich nicht nur um sie, sondern auch um uns. Auch uns hat er schon im Blick. Das wird ja in Johannes 17, Vers 20 so deutlich, dass der Herr Jesus Christus auch uns schon im Blick hat, wenn er im hohepriesterlichen Gebet sagt, Johannes 17, Vers 20, eine ganz entscheidende Stelle, da sagt der Herr, ich bitte aber nicht allein für sie, also für die Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Also sind wir auch mit im Blick. Auch wir gehören zu denen, die durch das Wort der Apostel an den Herrn Jesus Christus zum Glauben gekommen sind. Also auch wir sind hier mit gemeint und wir dürfen uns zu Recht angesprochen fühlen. Und wir hatten nun gestern gesehen, zunächst zwei Kapitel, bei denen der Herr Jesus Christus nochmal einer großen Öffentlichkeit gegenübertritt. Das eine war Kapitel 11 auf dem Friedhof von Bethanien, wo er unter spektakulären Umständen den Lazarus heilt. Das heißt nicht heilt, auferweckt. Er holt den Leichnam, der schon gestunken hat, heraus aus der Grabhöhle, wie dort ausdrücklich bezeugt wird. Und dann Kapitel 12 hatten wir gesehen, gestern Nachmittag, der letzte öffentliche Auftritt Jesu vor der Verhaftung in Jerusalem. Und noch einmal eine große Kontroverse und noch einmal der große Ruf zum Glauben. Und ab Kapitel 13 konzentriert sich das Ganze dann auf die Jünger. Ab Kapitel 13 bereitet Jesus seine Leute dann behutsam auf die nächsten Tage vor. Ab Kapitel 13 mündet dann das Ganze in das neue Gebot der Bruderliebe. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Und wir hatten gesehen, Judas ist immer noch dabei. Und daran sieht man auch, wie nahe wahrer Glaube und Scheinglaube auch in so einer Situation immer noch beieinander sein können. Judas ist immer noch dabei und dann geht er. Und dann in Kapitel 14 sagt der Herr Jesus so, ihr werdet mich bald nicht mehr sehen. Ich habe euch jetzt vorbereitet darauf. Aber auch wenn ihr mich nicht mehr sehen werdet, ihr seid nicht verlassen. Ich werde euch nicht verlassen, liebe Leute. Ich bereite alles vor. In meines Vaters Hauses sind viele Wohnungen und ich gehe nun hin, um euch die Stätte zu bereiten. Das ist ein ganz beliebter Text bei Beerdigungen. Und sagt er, und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr da seid, wo ich bin. Und in der Zwischenzeit sagt der Jesus, bin ich auch bei euch. Bin ich auch bei euch durch den Heiligen Geist. Johannes 14 ist das große Kapitel über den Heiligen Geist. Wir sind jetzt schon mit hineingenommen in die Gemeinschaft mit Jesus und dem Vater. Das haben wir gestern Abend ganz ausdrücklich vor Augen gestellt bekommen. Wir sind jetzt schon durch den Heiligen Geist in diese Gemeinschaft der Trinität mit hineingenommen. Und darum haben wir jetzt schon, mitten in allen Turbulenzen und Kämpfen, Anteil am Frieden, den der Jesus uns schenkt. Er hat gesagt, den Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch. Nicht das, was die Welt euch gibt, gebe ich euch. Und darum euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Das steht am Anfang und am Ende dieses 14. Kapitels. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Was immer kommen mag, meinen Frieden, den habt ihr und den kann euch keiner nehmen. Eine wunderbare Zusage. Und dann kommt Kapitel 15. Und Kapitel 15 zeigt uns nun, wie unter diesen Voraussetzungen und im Frieden Christi geborgen das ganz normale Christenleben aussieht, das wir in dieser Welt zu bestehen haben. Gewissermaßen zwischen unserer Bekehrung und der Ankunft im Himmel. Das ist das ganz normale Christenleben, was dazwischen liegt. Und auch da ist der Herr eben durch seinen Heiligen Geist bei uns. Und wir sehen nun hier drei Kennzeichen, die dieses Christenleben predigen. Und je mehr wir die verstehen und erfahren, umso weniger, ich sag's nochmal, werden wir uns nach allen möglichen Kicks und Sondererlebnissen und Unterhaltungselementen ausstrecken, weil das so groß ist, was wir kriegen, dass wir es gegen nichts anderes eintauschen mögen. Warum sollen wir uns mit dem Dritt- und Viertbesten zufrieden geben, wenn wir das Allerbeste haben dürfen? Drei Kennzeichen. Und Dr. Soltau hat ja gestern 13 Punkte gehabt. Sie sehen an meinem Zettel, dass ich das etwas geschickter versteckt habe. Wir haben drei große Blöcke mit römischen Zahlen und dann haben wir im ersten Part 4 Punkte, im zweiten Part 5 Punkte, das macht schon 9 und im dritten Part nochmal 2, das sind 11, aber da gibt es dann auch nochmal 6 Unterpunkte. Also, wir können das Ganze natürlich nicht, du warst gestern etwas offener, wir können das Ganze jetzt natürlich nicht Punkt für Punkt im Einzelnen besprechen. Das überfordert uns im Rahmen eines solchen Vortrags. Aber es ist mein großes Ziel und meine Hoffnung, dass Sie durch diesen Aufriss, durch diesen Überblick, den ich versuche Ihnen zu geben über dieses Kapitel, dann wirklich ermutigt sind, genauso wie die anderen Texte auch, es nochmal für sich zu studieren, es wirklich nochmal Vers für Vers nachzulesen. Ich habe Ihnen auch jeweils zu jedem Punkt den Vers bzw. die Verse dazugeschrieben, sodass Sie wirklich jede Aussage noch einmal genau nachprüfen können an dem, was die Heilige Schrift sagt. Und das möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen. Sie werden wirklich Segen davon haben. Was wir heute jetzt in den verbleibenden Minuten machen können, ist zu versuchen, einen gewissen Überblick über dieses Kapitel zu gewinnen. Und zu sehen, welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Also, drei Kennzeichen sind es, die der Herr uns hier vor Augen führt. Und das erste Kennzeichen, römisch 1, heißt Frucht bringen in Jesus Christus. Frucht bringen in Jesus Christus. Der Herr beginnt diesen Abschnitt mit einem ganz bekannten Bild. Und ich lese uns zunächst die ersten 8 Verse. Da sagt der Herr Jesus Christus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen und eine jede Rebe, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Und darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr Frucht bringt, und werdet meine Jünger. Das heißt, und wachst immer mehr in dieser Jüngerschaft. Ihr seid ja schon meine Jünger und ihr werdet es immer mehr. Ihr wachst in der Nachfolge. So ist das gemeint. Das sind die ersten 8 Verse. Frucht bringen in Jesus. Ein berühmtes Bild. Der Weinstock, die Reben. Und Sie haben gemerkt, das ist das letzte der Ich-Bin-Worte Jesu. Im Johannesevangelium. Ich bin das Brot des Lebens, das Licht der Welt. Ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und jetzt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Das sollte jeder auswendig können, diese 7 Ich-Bin-Worte. Und mit Ich Bin knüpft Jesus jeweils an die Selbstvorstellung Gottes im Alten Testament. Im Dornbusch gegenüber dem Mose. Was ist dein Name? Ich bin, der ich bin. Damit macht Jesus deutlich, dadurch, dass er sagt, ich bin Gott. Ich bin als Gott der Weg und die Wahrheit und das Leben, als Gott das Licht der Welt, als Gott das Brot des Lebens. Und ich bin eben auch als Gottes Sohn, der Weinstock. Wer ist Jesus? Er ist der Weinstock. Und er ist, und das ist der Punkt 1, römisch 1, arabisch 1, er ist der wahre Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus. Und wir haben vorhin die Lesung von Bruder Nordsieg gehört aus Jesaja 5, wo im Alten Testament und nicht nur an dieser Stelle, sondern auch an anderen, das Volk Israel immer wieder bezeichnet wird als Weinberg oder als Weinstock. Und dieser Weinberg, dieser Weinstock Israel, der wird immer wieder untreu. Durch eigene Schuld und durch eigenen Ungehorsam wird der Weinberg verdorben, wird der Weinberg zerstört, sodass es keine bleibende Frucht gibt. Jesaja 5 haben wir gehört, Jeremia 2, 21. Psalm 80, Abvers 9, spricht auch vom Weinstock, der verwüstet und verödet wird. Durch die Schuld. Die Schuld und den Ungehorsam des Volkes Israel gegenüber seinem Gott. Und deswegen sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Das ist nicht zufällig, dieses kleine Wörtchen. Ich bin der ewige Weinstock. Ich bin der, der den Plan des Vaters wirklich zum Ziel bringt. Ich bin der, der die Ehre des Schöpfers garantiert. Ich bin der, der alles gut macht. Und wieder wird, wie wir auch schon gestern gesehen haben, diese enge Verbindung zwischen dem Vater und dem Sohn und uns, den Jüngern, beschrieben. In Vers 1, ich bin der Weinstock, sagt Jesus, mein Vater ist der Weingärtner. Und in Vers 5 sagt Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und die Jünger haben noch gerade erst erlebt, vor wenigen Minuten oder Stunden, wie der entlarvte Judas aus dem Raum gelaufen ist. Und sie wissen, es gibt zwei Kategorien von Reben. Das sagt der Jesus jetzt. Zwei Kategorien von Reben. Da gibt es die fruchtbaren Reben. Von diesen fruchtbaren Reben heißt es am Ende von Vers 2, und eine jede Rebe, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringt. Und in Vers 8 nochmal, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Das sind die fruchtbaren Reben. Und der Sinn der Reben ist eben das Fruchtbringen. Und um diesen Sinn besser noch erfüllen zu können, werden die Reben beständig vom Weingärtner bearbeitet und geschnitten und gereinigt. So steht es ja in Vers 2b. Die reinigt uns der Herr, dass wir mehr Frucht bringen. Gott erzieht uns. Er schult uns. Er schleift uns ab. Und er gibt sich so viel Mühe mit uns, dass wir immer besser diesem großen Ziel dienen können. Frucht zu bringen für unseren Herrn zur Ehre Gottes. Ein Christ bringt Frucht. Durch Gehorsam, durch Zeugnis, durch Anbetung. Ein Christ bringt Frucht in der Nachfolge. Und ein Christ braucht Bearbeitung und Reinigung. Und deswegen sagt Gott immer wieder, die ich lieb habe, die züchtige ich auch, die erziehe ich. Ein Vater erzieht seinen Sohn. Das macht er, weil er den liebt und weil er will, dass er auf einen guten Weg kommt. Er lässt ihn nicht einfach laufen. Und so sagt Jesus, macht es Gott. Und jeder Christ bringt darum Frucht. Das ist manchmal deutlicher zu sehen, manchmal weniger deutlich. Aber gebracht wird sie, die Frucht. Und Spurgeon hat das so schön gesagt, sogar der Schächer am Kreuz hat noch Frucht gebracht. Als er den Weg zu Jesus fand, hat er angefangen, für Jesus zu arbeiten. Spurgeon schreibt so schön, es war kein schöner Arbeitsplatz, dort sterbend am Kreuz zu hängen. Aber er verrichtete eine gute Arbeit in den wenigen Minuten. Beachte, was er tat. Zuerst bekannte er Christus. Er erkannte ihn vor den Menschen als Herrn an. Und zweitens verteidigte er Christus. Er sagt, dieser hat nichts Übles getan. Er hat also noch gepredigt. Und jedenfalls wünschte ich, sagt Spurgeon, von mir selbst sagen zu können, was ich von dem Tschecher sagen kann. Er hat getan, was er konnte. Ich kann es von mir nicht sagen, sagt Spurgeon. Und ich fürchte auch, dass ich es von niemand unter euch sagen kann. Aber sobald dieser Tschecher in den Weinberg Gottes gerufen wurde, scheint er getan zu haben, was er nur irgend konnte. Auch der Schächer bleibt nicht ohne Frucht. Jeder Christ bringt Frucht, sagt die Heilige Schrift. Eine Rebe, die am Weinstock ist, bringt Frucht. Das ist das Normale. Als Christen haben wir den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wirkt in unserem Leben die Frucht des Geistes. Galater 5, Vers 22. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Die Frucht des Geistes. Wie der Heilige Geist, der in jedem Christen ist, wirkt. In unterschiedlichem Ausmaß sicherlich und mal sichtbarer, mal weniger sichtbar. Aber ein Christ bringt Frucht. So, und dann gibt es drittens die unfruchtbaren Reben. Den wahren Weinstock, die fruchtbaren Reben, die unfruchtbaren Reben. Und von diesen unfruchtbaren Reben heißt es in Vers 2 am Anfang, eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Die wird er wegnehmen. Sie wird vom Weinstock entfernt werden. Und die Konsequenz ist, sie wird weggeworfen und verbrannt werden. Und das Feuer ist ein Bild für das Gericht Gottes. Vers 6. Da sagt Jesus, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen, wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Bringt keine Frucht. Und die dramatische Frage, die sich nun daraus ergibt und aufdrängt, lautet, wen meint der Herr Jesus damit? Mit diesen Reben? Sind das echte Christen? Wenn das echte Christen sind, was bedeutet dann das Feuer? Ist das die Erziehung? Ist das das Gericht nach den Werken? Was meint das? Oder sind das Scheinchristen? Was bedeutet das Feuer dann? Ist es dann die ewige Verdammnis? Frage, kann es einen Christen geben, der überhaupt keine Frucht bringt? Kann das sein? Wir wollen diese Frage festhalten und werden sie später im Verlauf unserer Textuntersuchung wieder aufnehmen und hoffentlich klären. Und Jesus vergleicht nicht nur die Ergebnisse. Fruchtbare Reben, fruchtlose Reben, sondern Jesus sagt noch mehr. Er beschreibt dann auch auf dem Wege seiner Erklärung, wie die Frucht zustande kommt. Also nicht nur, was am Ende rauskommt, sondern wie es rauskommt, wie es überhaupt auf den Weg kommt. Und das ist der vierte Punkt, der Weg zum Fruchtbringen. Von außen betrachtet können ja unsere selbstgemachten Werke und gewachsene Frucht sich zum Verwechseln ähnlich sehen. Ja, wenn einer sich um kranke Menschen kümmert, wenn einer Traktate verteilt, wenn einer spendet, wenn einer mitarbeitet in der Gemeinde, das kann ein selbstgemachtes Werk sein und das kann eine Frucht sein, die Jesus wachsen lässt. Und ein und dieselbe Handlung kann für den einen eine Frucht sein und für den anderen ein selbstgemachtes Werk. Da spendet der eine 1000 Euro und es ist eine Frucht der Veränderung, die Christus in seinem Leben erwirbt. Und der andere spendet 1000 Euro, weil er meint, er könnte sich damit bei Gott einkaufen und eine gute Stellung vor Gott gewinnen. Das ist nicht leicht zu unterscheiden. Und darum kommt es eben nicht nur auf das Produkt an, in diesem Fall die 1000 Euro. Also 1000 Euro immer herzlich willkommen. Ja, das ist, will hier keine falschen Hindernisse aufbauen. Aber es kommt auf das Herz an, was dahinter steht. Und Gott sieht das Herz. Gott sieht in unser Herz. Und Gott zeigt uns hier, wie echte Früchte entstehen. Sie sind nämlich gebunden an Jesus. Vers 3 bis 5, wo Jesus dann immer wieder sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe kann keine Frucht bringen aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt, also in einer persönlichen Verbindung mit mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist meistens beim Abendmahl der letzte Bibelvers, den ich ausgebe, weil das so zentral ist. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Also, die Frucht ist gebunden an Jesus. Das ist ein Christ nach der Bibel, ein Mensch, der in einer persönlichen Lebensverbindung mit dem Herrn Jesus Christus lebt. Und die Bibel beschreibt klar, wie diese persönliche Verbindung zustande kommt, durch Bekehrung. Gott ruft uns zum Glauben, er macht uns unsere Schuld klar und er zeigt uns Christus als den einzigen Retter und wir ergreifen ihn im Glauben. Und wir kehren um und sagen, Herr, vergib mir meine Sünden, ich brauche dich. Und wenn Sie das noch nicht getan haben, dann ruft der Herr möglicherweise heute Morgen Sie und sagt, kehr endlich um, fang endlich an, Christ zu werden. Unterstelle dein Leben der Führung des Herrn Jesus Christus. Ergreife die Vergebung deiner Sünden, die er dir anbietet, zu der er dich auffordert und sagt, kehre um, glaube. Ein Christ lebt gebunden an Jesus und dann werden die Früchte in deinem Leben folgen. Dann wird nämlich Folgendes passieren, gebunden an Christus, dann gefüllt durch sein Wort. Wer an Christus gebunden ist und Christus als seinem Herrn und König nachfolgt, der weiß sich dem Wort des Herrn verpflichtet in der Heiligen Schrift. Jesus hat gesagt, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und so sagt er es hier in Vers 7 ganz ähnlich. Er sagt, wenn ihr in mir bleibt, und was heißt das? Und meine Worte in euch bleiben. Also das Wort des Herrn, wie es uns in der Heiligen Schrift gegeben ist. Wir empfangen aus den Händen unseres Herrn die ganze Bibel, das Alte Testament in seiner Auslegung und in seiner Autorisierung und das Neue Testament, was er selber gesagt hat, was er getan hat und was dann seine Leute in seinem Auftrag aufgeschrieben und erklärt haben. Wenn wir an Christus gebunden sind, dann bleiben seine Worte in uns, dann leben wir von seinen Worten. Und was passiert dann? Das schauen Sie, es ist hochinteressant, wie Gott diese Früchte produziert. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt. Ja klar, denn wenn meine Worte in euch bleiben, dann wollt ihr, was ich will. Und wenn wir von den Worten Jesu in unserem Denken und Trachten geprägt sind, immer mehr, dann wollen wir immer mehr, was der Herr will. Und dann können wir bitten, was wir wollen. Das ist nämlich auch das, was er will, soweit wir es erkennen. Und dann wird Gott diese Bitten erhören und es wird daraus Frucht erwachsen und der Name Gottes wird geehrt werden. Das ist der Weg. Und wenn wir mal nicht genau genug zugehört haben und einfach dadurch, dass wir eben begrenzte Menschen sind, manches nicht richtig verstanden haben, kann es auch sein, dass wir manchmal noch was Falsches wollen. Und dann wird der Herr das korrigieren. Und dann wird er auf alle Fälle, auch wenn wir was Falsches erbitten, das Richtige erhören. Ja, aber das ist der Weg. So entsteht Frucht. Gebunden an Jesus, gefüllt durch sein Wort und darum durch sein Wort eben geführt im Gebet. Wir werden im Gebet nicht einfach geführt durch unsere Stimmung oder durch irgendwelche Dinge, die uns mal gerade durchs Hirn schießen, sondern wir werden geführt durch sein Wort, das unser Denken prägt. Und natürlich dürfen und sollen wir auch alles frei heraussagen im Gebet, was uns bewegt, was uns gerade auf dem Herzen liegt, worüber wir uns gerade ärgern. Es ist besser, wir sagen es dem Herrn, als manchmal wir sagen es manchem anderen Menschen. Und was uns traurig macht, was uns Angst macht, wir sollen und dürfen alles mit dem Herrn besprechen. Das will er ausdrücklich. Aber wir sollen eben auch beten, ich sage mal, theologisch beten, biblisch beten. So beten, dass wir fragen, Herr, was ist dein Wille? Und wie kann ich das erkennen? Und deswegen hängen ja Bibellesen und Beten so eng miteinander zusammen. Deswegen hängen ja Auslegung des Wortes Gottes, Hören und Beten so eng miteinander zusammen. Und so wächst Frucht. Das ist ein wunderbarer Prozess. Wir werden durch Gott bekehrt. Wir leben aus Gottes Wort. Das prägt unser Denken und Wollen. Wir beten in seinem Sinne. Gott erhört unsere Gebete. Dadurch entsteht Frucht und Gott wird geehrt. Das ist der ganze Kreislauf in Vers 7. So geht's, sagt Jesus. Das ist mal jetzt das Erste. So entsteht Frucht. Und so einfach das Bild ist, wir brauchen doch noch mehr Hilfe, um es noch besser zu verstehen. Und deswegen, und das ist ganz interessant, deswegen liefert der Herr Jesus uns selbst diese Hilfe. Denn in dem nächsten großen Abschnitt, in den Versen 9 bis 17, legt der Herr Jesus selbst dieses Bild, diese Metapher des Weinstocks noch weiter aus. Also das ist ein großartiger Service. Wir bekommen gewissermaßen die Auslegung von dem Herrn Jesus mitgeliefert. Er liefert uns nicht nur das Gleichnis, das Beispiel, sondern er liefert uns gleich im zweiten Teil die Auslegung noch hinterher. Und so viel können wir jetzt schon verraten. An der Art und Weise, wie Jesus dieses Bild erklärt, wird deutlich, und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Der Schwerpunkt liegt bei Jesus nicht auf den Ergebnissen, die wir bringen, also auf den einzelnen Früchten, die dabei herauskommen, so wichtig diese sind, sondern der Schwerpunkt liegt bei Jesus auf der persönlichen Verbindung, die den Ergebnissen vorausgeht, also auf der Beziehung zwischen Weinstock und Rebe. Also der Schwerpunkt des Herrn Jesus bei diesem Bild liegt nicht auf den Produkten, die am Ende dabei herauskommen, so wichtig die sind, nicht auf den Früchten, sondern der Schwerpunkt liegt, das sehen wir jetzt gleich, auf der persönlichen Verbindung zwischen Weinstock und Rebe, die diesen Früchten vorausgeht. Das ist der Schwerpunkt. Darauf sollen wir besonders achten, offensichtlich. Und darum wollen wir diesen zweiten großen Abschnitt, in dem Jesus das Weinstockbild erklärt, mit einem Beziehungsbegriff überschreiben. Es geht dem Herrn um die Beziehung. Und ich habe den Beziehungsbegriff gewählt, den der Herr Jesus selbst in diesen Versen dreimal verwendet. Und dieser Beziehungsbegriff heißt Freunde. In Vers 13, in Vers 14 und in Vers 15 spricht der Herr Jesus von Freunden. Und darum lautet unser zweiter großer Abschnitt Freundschaft mit Jesus Christus. Also das erste Kennzeichen eines Lebens im Glauben heißt Frucht bringen in Jesus Christus. Und das zweite große Kennzeichen heißt Freundschaft mit Jesus Christus. Und nun schauen Sie mal diese wunderbaren Verse sich an. Ab Vers 9. Wie mich mein Vater liebt, sagt Jesus, so liebe ich auch euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht mehr, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Was für ein Abschnitt. Gestern Abend haben wir gesehen, Freundschaft mit Jesus, weil Gott selbst in Gemeinschaft lebt. Weil Gott in der Gemeinschaft des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes lebt. In dieser, wie wir Theologen sagen, innertrinitarischen Gemeinschaft. Darum hat Gott auch uns Menschen zur Gemeinschaft erschaffen. Zur Gemeinschaft untereinander, aber auch zur Gemeinschaft und vor allem zur Gemeinschaft mit unserem Schöpfer. Und Jesus selbst hat nun diese Gemeinschaft mit unserem Schöpfer, mit ihm, unserem Herrn, immer wieder beschrieben, mit verschiedenen Bildern. Zum Beispiel mit dem Bild vom Hirten und der Herde. Johannes 10. Jesus ist der Hirte und wir sind die Herde. Oder mit dem Bild vom Weinstock und den Reben. Jesus ist der Weinstock und wir sind die Reben, die an ihm dranhängen. So, und damit ist schon eine deutliche Hierarchie erkennbar. Das ist nicht eine Gemeinschaft auf gleicher Augenhöhe, wie wir sagen würden, sondern der Hirte führt die Herde. Der Weinstock gibt den Reben das Leben. Der Weinstock kann möglicherweise ohne die eine oder andere Rebe existieren, es kann aber keine einzige Rebe ohne den Weinstock existieren. Es ist also ein ganz klares Gefälle zwischen Christus, unserem Herrn und König und uns. So beschreibt die Bibel diese Gemeinschaft. Und darum verstehen wir das auch nicht falsch, wenn Jesus jetzt den Begriff der Freundschaft einfügt. So sehr uns das erstaunt. Das ist nicht kumpelig gemeint. Also nach dem Motto, ach Jesus, schön mal wieder mit dir zu reden. Wir müssen mit diesem Begriff der Freundschaft, liebe Freunde, sehr behutsam umgehen, gerade im Hinblick auf Jesus. Es ist in der Religionspädagogik mal eine Zeit lang so Mode gewesen, dass die Jünger Jesus als ihren Freund bezeichnet haben. Also da kam dann Jesus mit seinen Freunden nach Gethsemane. Und so ist in diesen religionspädagogischen Entwürfen Jesus immer nur vorgekommen als Freund der Jünger. Und es kam überhaupt nicht in den Blick, dass er der Herr ist, dass er der König ist, dass er der Heiland ist, dass er Gott ist, dass er der Hirte ist, der Führer. Das kam alles nicht in den Blick, immer nur Jesus der Freund. Und das ist eine grauenvolle Verkürzung, die verhindert, dass die Kinder kennenlernen, wer Jesus wirklich ist. Aber wenn wir diesen großen Zusammenhang haben, dann dürfen wir auch Jesus hier als den Freund kennenlernen. Und dann werden wir das nicht harmlos missverstehen. Nein, diese Freundschaft, die Jesus meint, die hat eine ganz besondere Qualität, diese Freundschaft. Eine exquisite Qualität. Und es ist unser großes Vorrecht, dass Jesus in den nächsten Versen diese Freundschaft beschreibt, diese Qualität. Und da lohnt es sich nochmal, alle Aufmerksamkeit zu investieren. 5 Punkte nennt Jesus hier selbst, die diese Freundschaft zwischen ihm und uns ausmachen. Und ich werde die in unterschiedlicher Länge also erläutern. Sie brauchen keine Angst zu haben. Wenn der Erste vom Stuhl kippt, höre ich auf. Bis er rausgetragen ist. Also, jetzt, das wollen wir nicht hoffen. Also, Freundschaft mit Jesus. Erstens, die innige Verbindung zwischen Jesus Christus und dem Christen hat ihr Vorbild in der Verbindung zwischen Jesus und dem Vater. Man könnte auch sagen, die innige Verbindung zwischen Jesus und uns wird von Jesus nach dem Vorbild seiner eigenen Beziehung zum Vater gestaltet. Und das zeigt Jesus an 3 Aspekten. Lesen Sie mal erst Vers 9. Da sagt Jesus, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Das ist also 1a. Wie der Vater Jesus liebt, so liebt Jesus dich. Unvorstellbar. Diese Qualität. Wie der Vater Jesus liebt, so liebt Jesus seine Christen. Das kann man überhaupt nicht begreifen. Und er nimmt uns, das hat ja Bruder Soltau gestern so ausführlich und nachdrücklich entfaltet, er nimmt uns in die Gemeinschaft mit seinem Vater und dem Heiligen Geist mit hinein. So liebt er uns. Ich bitte dich, nicht nur für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort zum Glauben kommen werden, heißt es in Johannes 17. Und hören Sie mal genau drauf, wie es dann weitergeht. Dann sagt der Herr Jesus, ich bitte dich für sie, auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, auf dass die Welt glaube, du habest mich gesandt. Und dann nochmal in Vers 23, ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen seien in eins. Diese enge Verbindung, das wollen wir unbedingt mitnehmen aus diesen Bibeltagen. Das ist die Liebe, mit der Jesus seine Freunde liebt. Also, wie der Vater Jesus liebt, so liebt Jesus die Christen. Dann 1b. Der nächste Aspekt, wie Jesus die Gebote des Vaters hält, so die Christen die Gebote Jesu. Also wir sehen, diese Liebe ist keine Einbahnstraße, sondern da ist eine echte Gegenseitigkeit, trotz der Hierarchie. Wie heißt es hier in Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das ist völlig klar. Wenn wir wirklich an Jesus glauben, wenn wir an ihn glauben und es ist nur der eine Jesus, es ist der Retter und es ist der Herr, es ist der Heiland und es ist der König, Wenn das der Fall ist, dann ist uns das ein inneres Anliegen, ihm zu gehorchen mit unserem ganzen Leben. Dann haben wir natürlich trotzdem auch noch diese ganzen anderen Dinge. Dann wollen wir mal hierhin gezogen werden und dahin gezogen werden. Und es gibt bestimmte Situationen, da wissen wir, es ist eigentlich nicht richtig und wir wollen es trotzdem machen. Und dann rebelliert unser Gewissen, wenn wir ihm nicht gehorchen. Denn der Heilige Geist ist ja in uns, weil Christus ihn uns gegeben hat. Aber wir wollen ihm gehorchen. Und deswegen stört es uns und bedrückt es uns, wenn wir merken, dass wir so oft ausbrechen nach rechts und nach links. Und der Herr muss uns wieder zurückholen. Das ist es. Wir wollen ihm gehorchen und das Gewissen rebelliert. Wie Jesus die Gebote des Vaters hält, so hält der Jünger die Gebote Jesu. Und von daher fällt jetzt, und das wird jetzt spannend, liebe Leute, ein ganz helles Licht auf unsere unbeantwortete Frage von eben, ob mit diesen fruchtlosen Reben aus Vers 2 und 6 auch Christen gemeint sein können. Wenn Jesus sagt, eine Rebe an mir, die keine Frucht, also gemeint ist, die überhaupt keine Frucht bringt, wird weggenommen. Kann es einen Christen geben, ich frage nochmal, der überhaupt keine Frucht bringt? Jesus hat die Frage beantwortet, selbst beantwortet, in einem ganz bekannten Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Da vergleicht er sich selbst und Gott mit einem Bauern, der den Samen auf den Weg wirft. Und es gibt vier verschiedene Reaktionen. Erstens sagt Jesus, fällt es auf den Weg. Das sind die Leute, die hören das Wort kurz und dann wird es gleich wieder weggenommen. Da passiert überhaupt nichts. So, dann gibt es die zweite Möglichkeit, da fällt das Wort auf den Fels. Da geht mal schnell was auf, da ist so ein bisschen Erde da, aber keine Wurzel drunter. Schnelle Begeisterung, jawohl, das ist super mit Jesus. Und dann ist bald wieder Schluss. Es bekommt keine Wurzel, es bleibt nicht. Scheinglaube. Und dann das dritte Ackerfeld, sagt Jesus, da wird es gesät, da geht was auf, aber die Disteln und Dornen töten es wieder ab. Und Jesus sagt, die Disteln und Dornen sind die Sorgen und der Reichtum der Welt. Beides. Beim einen sind es mehr die Sorgen und beim anderen mehr der Reichtum. Aber all die Dinge, die dazukommen, die unser Leben auch noch interessant machen, bei denen wir auch nicht zu kurz kommen wollen. Und Jesus sagt, die schnüren dem das Leben ab und es bleibt nichts. Und da steht dann auch dieser Satz, erstickt von Reichtum und Sorge und bringen keine Frucht. Strohfeuer ist keine Frucht. Und dann gibt es nur diese vierte Variante, wo Jesus sagt, das ist das gute Land und sie bringen Frucht in Geduld. Sie bleiben dran. Echter Glaube bringt Frucht. Die anderen drei Ackerfelder, sagt Jesus, sind Scheinglaube. Also, wenn jemand keine echte Frucht bringt, zeigt das, dass er nicht wirklich bei Jesus ist. Und deswegen gibt es ja auch im ersten Johannesbrief dann diesen Hinweis, da sind Leute, die lange dabei waren, irgendwann wieder abgefallen. Da war keine Frucht und irgendwann blieben sie dann auch weg. Und da wurde es offensichtlich. Und dann schreibt Johannes in 1. Johannes 2, Vers 19, sie sind von uns weggegangen, aber sie waren nie wirklich bei uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, dann wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass nicht alle von uns sind. Also damit ist ganz deutlich gemacht, die Tatsache, dass sie gehen, heißt nicht, dass sie mal echt im Glauben standen und den leider wieder verloren haben, sondern heißt, dass sie niemals wirklich im Glauben standen. Erstes, zweites oder drittes Ackerfeld. Aber keine Frucht, die bleibt. Darum geht es. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Johannes 15 nicht einfach aus sich selbst heraus dieses eine Bild und dann philosophieren wir ein bisschen, was das Bild bedeuten könnte, sondern wir müssen das in den Zusammenhang der ganzen Lehre Jesu, der ganzen Heiligen Schrift stellen. Und da wird deutlich, echter Glaube bringt Frucht und zeigt sich im Dranbleiben. Und wenn jemand keine echte Frucht bringt, ist er nicht wirklich bei Jesus. Gerade das Johannesevangelium weiß viel von Scheinglauben zu berichten. Denken Sie an die Leute in Johannes 2, so um Vers 23 herum, wo es heißt, und viele kamen und glaubten an Jesus, aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er wusste, was im Menschen war. Gerade im Johannesevangelium wird von manchen Leuten gesagt, sie glaubten in einem oberflächlichen Sinne und dann wird gezeigt, aber sie waren doch nicht wirklich bei Jesus und haben ihn nicht wirklich als ihren Herrn und König anerkannt. Es gibt oberflächlichen Scheinglauben und irgendwann kommt das raus. Das sehen wir manchmal vor Augen nicht. Mancher mag in seinem Scheinglauben sterben, aber der Herr sieht es. Und in den meisten Fällen kommt es wohl auch vor den Menschen früher oder später raus. Und darum ist hier in Vers 2 mit allergrößter Wahrscheinlichkeit wirklich gemeint mit den Reben, die keine Frucht bringen, Leute, die nie wirklich echt im Glauben standen. Denn echter Glaube führt zu Gehorsam. Echter Glaube bringt Frucht, manchmal wenig. Manchmal Frucht, die man nicht sieht, aber echter Glaube bringt Frucht. Und hier bringt der Glaube keine Frucht, überhaupt keine Frucht. Und dann müssen wir wohl den Vers 6 so verstehen im Sinne eines endgültigen Gerichts der Verdammnis. Und dann ist das Feuer hier zu verstehen in dem Sinne, wie es oft in der Bibel zu verstehen ist, nämlich als das endgültige Gericht und die endgültige Verurteilung durch Gott, weil der Betreffende nicht zu Christus gehörte, weil er nicht Vergebung seiner Schuld hatte und weil er nicht bei ihm Sicherheit und Erlösung und Vergebung erfahren hat. Echter Glaube bringt Frucht. Und wohlgemerkt, echter Gehorsam ist nicht vollkommener Gehorsam. Deswegen müssen wir ja gereinigt werden. Deswegen steht das ja hier, dass die Reben, die Frucht bringen, immer wieder beschnitten und bearbeitet und gereinigt werden müssen, eben weil wir nicht vollkommen sind. Weil der Herr noch so viel an uns ändern muss. Aber wir bringen Frucht. Wir bringen manchmal mit Hängen und Würgen Frucht. Aber wir bringen Frucht. Und das war das, was Petrus, was der Jesus in Kapitel 13, hatten wir gestern Nachmittag, mit der Fußwäsche meinte. Die Reben müssen immer wieder gereinigt und beschnitten werden. Die Füße müssen immer wieder gewaschen werden, der Nachfolger. Wir sind einmal gebadet und erlöst, gewissermaßen im Blute Jesu Christi gereinigt durch seine Vergebung. Aber dann brauchen wir regelmäßig und vergib uns unsere Schuld Tag für Tag. Und so brauchen die Reben regelmäßig die Reinigung durch den Herrn Jesus Christus. Aber wir bringen Frucht. Und dann zeigt Jesus das Nächste. Solches Leben in der Nachfolge Jesu führt eben nicht zu Verklemmung, führt nicht zu Krampf, sondern mündet worin? Schauen Sie nach, Vers 11. Es mündet natürlich in Freude. Das ist 1c. Wie Jesus in dieser Verbindung mit der Freude des Vaters erfüllt wird, so wird der Christ mit der Freude Jesu, und man könnte hinzufügen, und des Vaters erfüllt. Das ist doch großartig. Jesus sagt, das sage ich euch, nicht damit ihr jetzt als geknickte Karikaturen durch die Welt geht und jeden Tag euch fragt, ob ihr möglicherweise doch noch in die Hölle kommt, sondern das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist das Ziel. Die Freude Jesu in unserem Leben. Natürlich sind wir oft auch traurig und wir werden mutlos. Wir sind Menschen, wir sind Gerechte und Sünder zugleich, wie Paulus deutlich schreibt. Aber der Grundton unseres Lebens ist die Freude Jesu, mit der er uns füllt. Das ist die Freude. Und manchmal kommt sie durch und manchmal kommt sie nicht durch. Und der eine kann sie etwas besser hinter seinen Gesichtszügen verbergen als der andere. Wir sind alle anders und unterschiedlich. Das ist auch gar nicht so schlimm, aber die Freude ist da. Und sie füllt uns, weil Christus uns füllt, weil er unser Herr ist. Also, das ist der wichtigste Punkt bei der Beschreibung dieser Freundschaft, dieser erste Punkt. Die innige Verbindung zwischen Christus und den Christen hat ihr Vorbild in der Verbindung zwischen Jesus und dem Vater. Wie der Vater Jesus liebt, liebt Jesus die Christen. Wie Jesus die Gebote des Vaters hält, so die Christen die Gebote Jesu. Wie Jesus in dieser Verbindung mit der Freude des Vaters erfüllt wird, so werden die Christen mit der Freude Jesu erfüllt. Und darum ist diese Freude eine vollkommene Freude. So, das ist das erste Kennzeichen der Freundschaft mit Jesus. Und dann das zweite Kennzeichen, das geht wesentlich schneller. Die innige Verbindung mit Jesus Christus, zweitens, führt zu einer opferbereiten Liebe gegenüber den Mitchristen. Das ist auch ganz wichtig. Hier steht dann nämlich im nächsten Atemzug, das ist Vers 12 und Vers 13, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Und dann nochmal Vers 17, das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Das heißt, die Verbindung zu Jesus Christus bedeutet nicht, dass wir uns zurückziehen in einen selbstgefälligen Individualismus. Der Herr und ich, und am liebsten noch ich und der Herr, und dann nichts mehr. Sondern Jesus macht deutlich, diese Freundschaft mit Jesus führt dazu, dass ich mich in Liebe um meine Mitchristen kümmere und sorge und für sie da bin. Weil Christus dies in meinem Leben wirken will. So, das ist das Zweite. Und dann das Dritte. Die innige Verbindung zwischen Jesus Christus und dem Christen wird von Jesus selbst mit dem Wort Freundschaft geadelt. Mit dem Wort Freundschaft geadelt. Wir dürfen seine Freunde sein. Und die Christen, die das begriffen haben, und wir werden das dann auch gleich nach der Predigt singen, die haben darüber so gestaunt, dass sie immer wieder Lieder darüber geschrieben haben. Wir werden gleich singen, welch ein Freund ist unser Jesus. Was ist das für ein Vorrecht, das singen zu dürfen? Manchmal traut man sich gar nicht, das zu singen. Und man muss sehr genau und bewusst singen, dass man eben weiß, was man meint, wenn man Freund sagt und eben nicht Kumpel. Welch ein Freund ist unser Jesus? Und darum heißt es dann gleich in der nächsten Zeile, oh, wie hoch ist er erhöht. Er ist der König, unser Freund. Und dann gibt es so ein anderes wunderschönes Lied von Wilbur Chapman, 1910 geschrieben. Und unsere Freunde aus Amerika haben jetzt bestimmt so die Melodie im Ohr, wenn ich das zitiere. Ich übersetze es einfach. Jesus, welch ein Freund der Sünder. Jesus, der Liebhaber meiner Seele. Freunde mögen mich verlassen, die Feinde mich angreifen, aber er, mein Retter, macht mich heil. Und dann heißt es, Halleluja, welch ein Retter, Halleluja, welch ein Freund, rettend, helfend, schützend, liebend, er bleibt bei mir bis zum Ziel. Halleluja, what a Savior, Halleluja, what a Friend. Saving, helping, keeping, loving, he is with me to the end. Ein wunderbares Lied. Jesus, welche Stärke in Schwachheit. Bei dir kann ich mich bergen. Ich werde versucht, ich werde angegriffen, ich falle manchmal, aber du bist meine Stärke und du gewinnst für mich die Siege. Jesus, welch ein Bewahrer und Leiter. Auch wenn der Sturm noch so wild ist, auch wenn die Wellen noch so brausen, er ist der Kapitän, der meine Schreie hört und der mein Schiff zum Hafen bringt. Halleluja, welch ein Retter, Halleluja, welch ein Freund. Jesus, Savior of my soul. Und Sie merken diesen Zeilen an, wie der Wilbur Chapman gestaunt hat und wie er überwältigt war von dieser Wahrheit, zu dem Herrn der Herren und König der Könige sagen zu dürfen, er, Jesus, ist mein Freund. Und dann das Vierte. Die innige Verbindung zwischen Jesus und den Christen verdankt sich nicht einer gleichberechtigten gegenseitigen Verabredung, sondern der Erwählung durch Christus. Also nochmal, wir befinden uns nicht auf gleicher Augenhöhe, sondern Jesus sagt dann in Vers 16 ganz deutlich, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Er hat uns erwählt, nicht wir ihn. Er hat den Anfang gemacht. Er ist der ausschlaggebende Grund dafür, dass du Christ sein darfst. Und dann hat er dich gerufen und er hat es dir geschenkt, dass du auf seinen Ruf antworten durftest. Und dass du dann mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele und alles, was dich ausgemacht hat, sagen durftest, Herr, vergib mir meine Sünde, sei du mein Retter, ich will dir folgen, du allein bist der Herr aller Herren und du sollst der Herr meines Lebens sein. Das durften sie sagen, das durfte ich sagen, weil Jesus uns erwählt hat. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dann bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und dann das Fünfte. Die innige Verbindung zwischen Jesus Christus und den Christen wirkt sich aus in einem Leben, das Frucht für Gott bringt, die aus dem Gebet erwächst. Und das kennen Sie jetzt wieder aus Vers 7. Und daran sehen Sie, dass das hier die Erklärung von Vers 7 nochmal ist. Wie steht es denn im zweiten Teil von Vers 16? Dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, sagt Jesus. Und wie kommt das zustande? Damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das ist wieder das gleiche Prinzip. Ihr bringt Frucht, die bleibt, denn ihr bittet den Vater in meinem Namen und er gibt es euch und das wirkt Frucht und dadurch wird sein Name gelobt und geehrt. So läuft es. Die innere Verbindung wirkt sich in einem Leben aus, das Frucht für Gott bringt, die aus dem Gebet erwächst. Und jetzt verstehen wir auch, wie diese Aufforderung von Jesus gemeint ist, bleibt in mir, in Vers 4, in Vers 5, in Vers 9, in Vers 10, bleibt in mir, bleibt in mir, bleibt in mir. Damit meint er nicht, oh, passt auf, ihr könntet auch möglicherweise nicht in mir bleiben, sondern diese liebevolle, starke Aufforderung ist der Weg, auf dem der Herr uns bei sich hält und zum Ziel bringt. Er sagt, bleib bei mir und erinnert uns dran und führt uns so und hält uns fest und bringt uns sicher an sein Ziel. Und deswegen kann Paulus in Philipper 1, Vers 6 sagen, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Und Christus fordert uns auf, bleib bei mir und er hält uns fest und er schenkt uns, dass wir bei ihm bleiben und er bringt uns zum Ziel. Und so ist das Bleiben bei Christus keine Leistung, sondern auch wieder eine Frucht. Das Bleiben bei Christus ist eine Frucht, zu der er uns auffordert. So macht es der Herr. Er sagt, bitte und ich schenke es dir. Und wir sagen, Herr, du könntest es uns doch gleich schenken. Und Jesus sagt, nein, lies mein Wort, verstehe meine Gedanken, ich will dich ja einbeziehen. Er will ja die Gemeinschaft, er will uns ja in diese ganze göttliche Community gewissermaßen hineinnehmen. Und dann verstehe und bete und ich werde wirken, dass du gehorchst und dann bleibst du und dann tust du die Werke und dann gibt es die Früchte und dann wird mein Name geehrt. So geschieht es. Wieder und wieder und wieder wird es uns hier entgegengerufen. Freundschaft mit Jesus. Was für eine tiefe Freundschaft. Was für eine differenzierte Freundschaft. Wie genial hat der Herr das bewirkt. Und er hält uns das hier nicht so vor, wie die Funktionsanleitung einer Kaffeemaschine, die wir nicht verstehen, sondern er sagt, so schenke ich dir das, so geht es, so darfst du mit mir leben. So wirst du Schritt für Schritt in dieser Liebe und in dieser Gemeinschaft wachsen. Und dann ein letzter Punkt, den ich jetzt ganz kurz zu machen versuche, aber der ist noch wichtig, der ist wirklich noch wichtig. Und ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht die erste Strophe von Welch ein Freund ist unser Jesus singen und dann noch ein paar Minuten uns Zeit nehmen für diesen letzten Abschnitt. Lassen Sie uns die ersten beiden Strophen singen von Welch ein Freund ist unser Jesus. Das ist in unserem schönen weißen Heft die Nummer 43. Wir singen jetzt mal die ersten beiden Strophen. Und dann können unsere Musiker gleich vorne bleiben und wenn wir fertig sind, singen wir dann nochmal die letzte Strophe. Also, welch ein Freund ist unser Jesus? Und wir wissen jetzt umso besser, was damit gemeint ist. 43, die Strophen 1 und 2. Ganz normale Christenleben, Frucht bringen in Jesus Christus und Freundschaft mit Jesus Christus. Und dann im letzten Teil dieses Kapitels, Johannes 5, beschreibt der Herr noch eine spezielle Frucht. Eine spezielle Frucht. Wir wollen jetzt mal warten, bis das mit dem Fenster in Ordnung ist. So, nehmen Sie bitte wieder Platz, dann können wir weitermachen. So. Eine Frucht des Geistes ist auch Geduld. Also, beschreibt der Herr eine andere Frucht, die Jünger in den nächsten Tagen und Wochen besonders brauchen und wir auch besonders nötig haben. Und das ist unser dritter und letzter Punkt. Das ganz normale Christenleben, das bedeutet auch festbleiben durch Jesus Christus. Und in diesem letzten Abschnitt, da macht der Herr seinen Leuten zwei Dinge deutlich. Das erste, Christen müssen mit dem Hass der Welt rechnen. Die Ehrlichkeit der Freundschaft bedeutet auch, dieses nicht zu verheimlichen, dieses nicht zu unterschlagen. Und deswegen dürfen wir, wenn wir Leute dazu einladen und auffordern, Christen zu werden, nicht damit locken, dass sie jetzt dadurch ein Leben bekommen, in dem sie immer nur noch auf der Überholspur fahren und es leicht und locker haben werden. Das wäre unwahrhaftig. Nein, Christen, sagt der Jesus, müssen mit dem Hass der Welt rechnen. Ab Vers 18. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, werden sie euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und hätte zu ihnen gesagt, so hätten sie keine Sünde. Nun aber können sie nichts vorwenden, um ihre Sünde zu entschuldigen. Und wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Bis dahin. Christen müssen mit dem Hass der Welt rechnen. A, weil es ihrem Herrn genauso ging. Das ist das Erste, was Jesus sagt. Haben sie mich gehasst? Werden sie euch hassen? Ihr gehört zu mir, ihr seid Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch, ihr seid meine Leute und der gleiche Grund, aus dem sie mich gehasst haben, ist der, warum sie euch hassen. Sie werden nicht mit euch fertig. Und sie können euer ungebeugtes sich beugen vor dem Herrn der Welt, vor dem lebendigen Gott nicht ertragen. Und sie können es nicht ertragen, dass ihr glaubt und bekennt, dass der allmächtige Gott die Welt erschaffen hat. Sie können es nicht ertragen. Und darum schießen sie aus allen Rohren bis heute, wenn wir vom Schöpfer der Welt reden, weil es unserem Herrn genauso ging, der diesen Schöpfer repräsentierte. Also, Christen müssen mit dem Hass der Welt rechnen, weil es ihrem Herrn genauso erging. Und dann der nächste Grund. Christen müssen mit dem Hass der Welt rechnen, B, weil Welt und Gemeinde sich gegenseitig ausschließen und die Welt fordert Anpassung. Die Welt fordert Anpassung. Jesus sagt das ganz deutlich in Vers 19. Wärt ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Sie würde ja euch als zu ihr passend empfinden. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, Klammer auf, und das massive Folgen für die Veränderung eures Lebens hatte, sodass es die Welt merkt, Klammer zu, darum hasst sie euch. Nicht in allen Bereichen müssen wir quer zur Welt stehen. Die Welt ist ja immerhin, obwohl sie unter der Sünde steht, noch Schöpfung Gottes. Gefallene Schöpfung, aber Schöpfung Gottes. Die Welt trägt noch Spuren der Schöpfung Gottes. Und deswegen können wir Christen an vielen Stellen dieser Welt uns auch noch erfreuen. Sie trägt den Fingerabdruck Gottes. Wir müssen nicht mit allen Zeitgenossen im Clinch liegen. Wir müssen nicht jede berufliche Position, die wir haben, verlieren. Wir müssen nicht jedes schöne Musikereignis, jedes schöne Konzert meiden. So vieles trägt noch den Fingerabdruck des Schöpfers. Aber diese Welt hat ein anderes Fundament als wir. Und diese Welt erhebt für ihr Fundament den gleichen absoluten Anspruch wie unser Herr für sein Fundament. Es stehen sich da, wenn Sie so wollen, gegensätzliche Fundamentalismen gegenüber. Ob ich glaube, dass der Mensch das Maß aller Dinge ist und dass der Mensch seine Wahrheit selber finden kann, oder ob ich glaube, dass der allmächtige Gott der eine und einzige ist, der uns sagen kann, was die Wahrheit ist. Verstehen Sie, das schließt sich aus, das ist wie Feuer und Wasser. Und dadurch entsteht das, was man Konformitätsdruck nennt, Anpassungsdruck. Und je stärker die Welt sozusagen ihre christlichen Reste abstößt, umso offener wird der Gegensatz. Denken Sie, wie sich das in bestimmten ethischen Fragen auswirkt, etwa im Bereich der Auseinandersetzung um die Homosexualität. Die Heilige Schrift sagt, praktizierte Homosexualität ist Sünde. Und man kann frei werden von Sünde. Und Sie haben das vielleicht mitbekommen, ich will das schnell erwähnen, weil Sie einfach informiert sein müssen. Es findet ja im April, Mai in Bremen das Christabel statt, dieser Jugendkongress. Man kann also viel Kritisches zu diesem Kongress sagen und ich empfehle nicht, dahin zu gehen. Aber auf diesem Kongress werden verschiedenste Seminare angeboten. Eines von diesen vielen Seminaren, auch das Seminar von dem Institut der Offensive junger Christen, in dem man Menschen, die von ihrer Homosexualität frei werden wollen, seelsorgerliche Hilfe anbietet. Und dieses Seminar wurde ausgeschrieben beim Christabel. Die Frau eines unserer Professoren, von Professor Hoffmann, wollte es mitgestalten. Allerdings hatte das Christabel vorher die Bundesfamilienministerin Leyen als Schirmherrin engagiert. Schon da kann man sich fragen, ob das gut ist, dass jene Frau, die in entscheidendem Maße mit dafür verantwortlich ist, dass in Deutschland das biblische Verständnis von Familie systematisch zerstört wird und dass gewissermaßen die gesellschaftspolitischen Gedanken der Grünen und Linken nun zu Regierungskonzepten und Gesetzestexten werden und dass das Gender Mainstreaming, das die grundsätzliche Verschiedenheit von Mann und Frau im Sinne der Schöpfung leugnet und systematisch bekämpft, dass eine Frau, die dafür steht, zur Schirmherrin eines solchen Kongresses ernannt wird. Das brachte natürlich 250.000 Euro staatliche Förderung. Der Preis ist hoch. Der Preis ist hoch für dieses Geld. Und nachdem dann bekannt wurde, dass es dieses Seminar zur Homosexualität gibt, hat einer der Sprecher der homosexuellen Bewegung in Europa, der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, Volker Beck, dagegen protestiert und die Familienministerin aufgerufen, dazu Stellung zu nehmen und gegebenenfalls ihre Schirmherrschaft zurückzuziehen. Als das bekannt wurde, bat die Bundesregierung das Christabel um eine entsprechende Stellungnahme. Plötzlich wurde bekannt, das UJC-Institut habe von sich aus das Seminar zurückgezogen, weil sie keinen Streit auf dem Christabel damit ausrichten wollten. Uns liegen aber verlässliche Hintergrundinformationen vor, dass in dem Augenblick, wo das Problem bekannt wurde, Verantwortliche des Christabels gewissermaßen dringend OJC angefleht haben, doch ihr Seminar von sich aus zurückzuziehen. Das heißt, man hat dieses Seminar gar nicht verteidigt und dafür gekämpft gegenüber der Bundesregierung. Man hat auch die Bundesregierung nicht dazu gezwungen, Stellung zu beziehen an diesem Punkt. Und Die Bundesregierung stellt es jetzt so dar, dass sie selbst auch Druck auf das Christabel ausgeübt habe und daraufhin erst das Seminar zurückgezogen worden sei. Nun muss man im Nachhinein sehen, wie es dann im Einzelnen wirklich gelaufen ist. Das zeigt aber auch, wie die Bundesregierung steht. Und dann gab es eine Anfrage der Grünen, 27 detaillierte Fragen, etwa zum Thema Homosexualität, zur Frage, wer da beraten und in welchem Sinne beraten darf und so weiter. Und die Antwort der Bundesregierung auf diese 27 Fragen bedeutet in der Quintessenz, sie formulieren das natürlich sehr diplomatisch, bedeutet aber im Ergebnis, dass man sich inhaltlich hinter die Bewertung der Homosexualität durch die Grünen stellt und damit inhaltlich deutlich Position gegen das biblische Menschenbild bezieht. Man verpackt das sehr vorsichtig, aber das ist die Quintessenz. Hatten sie einmal Boden gewonnen, versuchten die Grünen und andere dann gleich weiterzugehen und auch noch die Seminare zum Thema Abtreibung zu verhindern. Das ist dann, Gott sei es gedankt, bis jetzt noch nicht gelungen. Aber die ganze Debatte zeigt uns, wie umstritten die Wahrheit der Bibel auch in unserer Gesellschaft inzwischen ist und welcher Druck auf Christen ausgeübt werden, die für diese Wahrheit eintreten. Und zeigt eben leider auch, wie groß die Gefahr ist, um aller möglichen Gründe willen dann nicht seinen Kopf in den Wind zu halten und nicht zu kämpfen und nicht zu sagen, und wenn ihr uns die 250.000 wegnehmt, Gott wird sie uns auf andere Weise geben. Was hätte das für ein Zeugnis sein können? Verstehen Sie, das ist der Druck. Und auf solche Situationen will Jesus uns mit Johannes 15 vorbereiten und sagen, Leute, ihr müsst wissen, dass Welt und Gemeinde sich ausschließen und dass wer verankert ist in dem Denken der Welt, in seiner inneren Haltung ein Feind des Christen ist. Jetzt, der kann ja ganz lieb sein und kann ja ganz nett sein und muss uns ja nicht persönlich angreifen. Aber es geht um die Grundhaltung, um die Fundamente, auf denen wir stehen. Und deswegen sagt Jesus, stellt euch darauf ein. Ihr müsst mit dem Hass dieser Welt rechnen, denn Welt fordert Anpassung und Welt und Gemeinde schließen sich gegenseitig aus. Und dann der nächste Punkt, der ist auch noch sehr wichtig. Christen müssen mit dem Hass der Welt rechnen, weil sie die Welt mit ihrer Sünde konfrontieren. Na klar. Wird ein Vertreter eines homosexuellen Verbandes mit seiner Sünde konfrontiert, wenn ein christliches Seminar anbietet, wir wollen Menschen, die davon freikommen wollen, seelsorgerliche Hilfe geben, davon freizukommen. Ist doch klar. Und das kann die Welt nicht ertragen, dass sie mit ihrer Sünde konfrontiert wird. Die Bibel macht ja deutlich, sie liebt, Gott liebt jeden Menschen. Gott verurteilt keinen einzigen Homosexuellen als Mensch, dass er sagt, du bist ein schlimmerer Sünder als andere. Das macht Gott nicht. Aber Gott sagt, das, was du tust an dieser Stelle, das ist Schuld. Genauso wie es Schuld ist, wenn du stiehlst, wenn du lügst, wenn du sonst etwas tust. Und da brauchst du Vergebung. Da will ich dir schenken, dass du wieder heil wirst, dass du wieder in Ordnung kommst. So sagt es die Heilige Schrift. Und die Welt wird konfrontiert mit ihrer Sünde durch die Christen. Das steht hier in Vers 22, wenn Jesus sagt, wenn ich nicht gekommen wäre, hätte es ihnen gesagt, so hätten sie keine Sünde. Nun aber können sie nichts vorwenden, um ihre Sünde zu entschuldigen. Und das müssen wir einfach verstehen, da sind wir einfach unbequem und die Welt kann es nicht ertragen. Und das hat etwa bei Nietzsche, dem Philosophen des 19. und 20. Jahrhunderts, dazu geführt, dass er gesagt hat, Gott wird ermordet, Gott muss ermordet werden. Denn also sprach Zarathustra, jener philosophischen Zentralschrift Nietzsches. Da lässt er einen sprechen, der den Tod Gottes fordert. Warum? Warum muss Gott sterben? Warum muss man sich Gottes entledigen? Weil Gott seinen Sohn auf diese Erde geschickt hat. Und der ist den Sühnetod für die Schuld der Menschen gestorben. Und um von seinen Sünden gerettet zu werden, muss der Mensch dieses Opfer persönlich annehmen. Also Sie können aus Zarathustra viel richtige Theologie entnehmen an dieser Stelle. Und genau daran nimmt jetzt Nietzsche bzw. Zarathustra bzw. den er da schreiben lässt, Anstoß und sagt, diese Selbstentblößung des Menschen, die kann der Mensch nicht ertragen und deshalb muss Gott ermordet werden. Niemand soll Zeuge meiner Schlechtigkeit sein, heißt es da. Und selbst wenn Jesus mitleidet mit uns, da zeigt er ja uns ja nur, dass wir dieses Mitleid nötig haben. Und diese Demütigung des Stolzes, die ertragen wir nicht. Und da bleiben nur zwei Möglichkeiten, sprach Zarathustra im Letzten deutlich. Entweder ich gebe das Gott gegenüber zu und beuge mich, oder aber ich muss Gott als Instanz in dieser überführenden Überlegenheit beseitigen und Gott töten. Und dann heißt es da in einem Zitat, das will ich Ihnen noch vorlesen, Sein Mitleiden, also Gottes Mitleiden, kannte keine Scham. Er kroch in meine schmutzigsten Winkel. Na klar, Gott kommt in unsere schmutzigsten Winkel. Gott stört uns in unserer Sünde auf. Dieser Neugierige, Überzudringliche, Übermitleidige musste sterben. Er sah immer mich. An einem solchen Zeugen wollte ich Rache haben oder selbst nicht mehr leben. Der Gott, der alles sah, auch den Menschen, dieser Gott musste sterben. Der Mensch erträgt es nicht, dass solch ein Zeuge lebt. Zitat Ende. Das meint Jesus, wenn er sagt, die Welt erträgt es nicht, weil sie durch euch mit ihrer Sünde konfrontiert wird. Denn ihr steht für die Wahrheit des lebendigen Gottes. Und dann der vorletzte Grund. Christen müssen mit dem Hass der Welt rechnen, weil die Welt den lebendigen Gott nicht kennt und darum nicht weiß, gegen wen sie streitet. Verstehen Sie, das ist auch sehr viel Unwissen und Naivität, was sich da entbirgt. Die Gottlosen wissen nicht, dass es ein allmächtiger, lebendiger Gott ist, gegen den sie streiten. Sie ahnen etwas. Aber wenn sie wirklich wüssten, wer der ist, dann wagten sie es nicht. Und Jesus sagt, das ist der nächste Grund. Sie unterschätzen den, der hinter euch steht. Sie wissen nicht, dass der Stärkste der Starken an eurer Seite ist und dass euch im Letzten gar nichts passieren kann. Das wissen sie nicht, weil die Welt den lebendigen Gott nicht kennt. Und dann das letzte E. Christen müssen mit dem Hass der Welt rechnen, weil Gottes Wort das vorhergesagt hat. Und dann zitiert der Herr Jesus aus dem Alten Testament, Psalm 69, wo es heißt, sie hassen mich ohne Grund. Und Jesus nimmt das und macht daran deutlich sein Beispiel dafür. Gott sagt es, es kann nicht anders sein. Christen müssen mit dem Hass der Welt rechnen. Aber das ist nicht das letzte Wort. Und das macht Jesus hier am Ende dieses Kapitels deutlich, in den letzten beiden Versen. Er sagt, das ist jetzt kein Grund zur Passivität. Das ist jetzt kein Grund, sich feige zurückzuziehen und alle Schotten dicht zu machen und zu sagen, ich will nicht mehr wissen, was da draußen los ist, lasst mich in Ruhe und ich komme irgendwie durch. Nein, sagt er. Das ist der zweite Punkt in diesem letzten Abschnitt. Christen werden durch den Heiligen Geist befähigt, auch unter widrigen Umständen Jesus Christus als den Herrn zu bezeugen. Das steht am Ende dieses Kapitels. Ja, wir müssen mit dem Hass der Welt rechnen, das ist richtig. Aber wir werden durch den Heiligen Geist befähigt, Christus zu bezeugen. Und so steht es dann am Ende, Vers 26. Wenn aber der Tröster kommen wird, der Heilige Geist, den ich euch senden werde, vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Auch ihr die Apostel. Und durch die Apostel gibt Jesus dann später den Zeugenauftrag weiter an die Gemeinde. Und so ist die Fackel immer weitergegeben worden bis zu uns heute. Und nun sagt der Herr Jesus uns hier in Vers 26, ja, der Heilige Geist ist gekommen, er bezeugt, ihr habt den Heiligen Geist und auch ihr seid meine Zeugen, egal in welcher Gesellschaft. Egal, ob gegen die Christenverfolgung in China, egal, ob unter der Unterdrückung in islamischen Ländern, egal, ob unter einem immer maroder werdenden, vermeintlich demokratischen System in der westlichen Welt. Ihr seid meine Zeugen und ich werde mich zu euch bekennen. Und Gott lässt doch das Wunder immer wieder geschehen, dass Menschen, bei denen wir es nie vermutet hätten, plötzlich anfangen nachzudenken, plötzlich sich öffnen für Jesus Christus, plötzlich zuhören, wenn wir ihnen etwas vom Wort Gottes sagen. So will es der Herr tun. Und das ist das ganz normale Christenleben, was Jesus hier beschreibt. Lassen Sie mich das zusammenfassen zum Schluss. Es kann gar nicht langweilig sein, dieses Leben. Es kann nicht. Drei Wesensmerkmale hat der Herr uns gezeigt. Frucht bringen in Jesus Christus. Und dann hat er uns noch deutlicher erklärt, was das im Einzelnen bedeutet, nämlich zu wachsen in dieser persönlichen Verbindung mit ihm und dem Vater. Und das heißt zweitens Freundschaft mit Jesus Christus. Und geborgen in dieser Freundschaft mit dem Herrn Jesus Christus wird uns dann auch das dritte verheißen, festhalten durch Jesus Christus. Und wenn die Welt euch hasst und wenn das mal stärker und mal schwächer erkennbar wird, das müssen wir ja nicht suchen, wir müssen ja nicht Märtyrer spielen, sondern wir sollen einfach treu sein. Wir sollen auch nicht ohne Not Konflikte aufrühren. Aber wenn wir zur Wahrheit des Herrn Jesus Christus stehen, dann werden wir die Konflikte über kurz oder lang nicht vermeiden können. Und der Herr sagt, und ich bin bei dir. Und mein Heiliger Geist ist bei dir. Und er wird es schenken, dass du Zeugnis geben darfst, auch unter schwierigsten Umständen. Und so kommt der Herr zu seinem Ziel. So wird er geehrt und so werden Menschen gerettet. Auch unter schlimmsten Umständen wird Gott das tun. Und so schließe ich mit einem Beispiel, das ich mal als Jugendlicher gelesen habe und dann immer wieder gelesen habe, weil es so ermutigend ist. Es ist der Bericht von Sergei Kurdakov, eines jungen Mannes in Diensten des sowjetischen Geheimdienstes, der Schlägertrupps leitete, mit denen sie christliche Versammlungen auflösten, Christen brutal verfolgten, in Gefängnisse brachten, töteten. Und dieser Sergei Kurdakov berichtet, wie sie dann auf einer dieser Touren, dieser Prügeltouren, wo sie eine christliche Versammlung auflösen wollten, hineinstürmen in die Räume. Und dann heißt es, da nahe einer Wand sah ich eine alte Frau. Die Angst stand ihr im Gesicht und ihre Lippen zitterten im Gebet. Ich konnte wegen des Lärms nicht hören, was sie sagte. Aber dass sie betete, brachte mich noch mehr in Wut. Das einzige Zeugnis, was diese Frau geben konnte in dieser Situation, war, dass sie betete um Erbarmen, um Hilfe. Und ich sprang auf sie zu und hob meinen Stock, um ihr einen Schlag zu versetzen. Und plötzlich sah sie mich mit erhobenem Arm vor sich stehen, bereit, den Gummiknüppel auf sie niedersausen zu lassen. Und sie betete laut heraus. Mehr aus Neugier als alles andere hörte ich für einige Sekunden zu, was sie sagte. Und da hörte ich die Worte, O Herr, vergib diesem jungen Mann. O Herr, zeig ihm den wahren Weg. Öffne seine Augen und hilf ihm. Vergib ihm, O Herr. Und Kurdakov schreibt, ich begann meine Fassung zu verlieren. Warum betet sie nicht um Hilfe für sich selbst, sondern für mich? Sie ist dabei, von mir erledigt zu werden, aber sie betet für mich. Ich war so wütend darüber, dass sie, ein Niemand, für mich, den Führer einer kommunistischen Jugendliga, betete. Und ich packte meinen Stock noch fester und ich holte aus. Doch plötzlich passierte die merkwürdigste Sache, die man sich denken kann. Es war, als ergriffe jemand mein Handgelenk und riss mich zurück. Ein Schreck durchfuhr mich, denn es war schmerzhaft. Ich wusste nicht, was passierte. Das Blut schoss mir in den Kopf. Ich ließ meinen Knüppel sausen und rannte nach draußen. Das Blut raste in meinem Kopf und Tränen begannen sich über mein Gesicht zu ergießen. Seit ich 4 Jahre alt war, hatte ich nicht mehr geweint. Und jetzt lief ich davon. Ich musste über einige Dinge nachdenken, sagte ich meinen Leuten. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, diese Arbeit aufzugeben. Und dann hat der Herr ihn so geführt, dass er flüchten konnte und dann im Westen auf Christen traf und Jesus Christus selbst kennenlernte. Er lernte das Evangelium kennen, er lernte die Bibel kennen und er begriff, das ist der wahre Gott, gegen den ich gekämpft habe. Und er flüchtete sich zu Jesus Christus. Und er wurde ein Christ und solange er lebte, bis er dann wahrscheinlich vom sowjetischen Geheimdienst ermordet wurde, einige Jahre später, er war jemand, der öffentlich auftrat und der nicht Hass predigte, sondern Vergebung durch Jesus Christus. Und ein entscheidender Mosaikstein auf dem Weg, diesen jungen Mann zum Glauben zu bringen, war das Zeugnis, dass diese alte Dame im Vertrauen auf Christus unter widrigsten Umständen gab. Und so dürfen wir darauf vertrauen. Der Herr hat seine eigenen Wege. Wir sind dankbar, dass wir noch solche Freiheit hier genießen können. Und wir wollen auch, was uns möglich ist, tun, um dafür einzutreten und sie zu erhalten. Aber noch wichtiger ist, dass wir eintreten für das Zeugnis unseres Herrn. Dass wir uns gebrauchen lassen als seine Boten und Diener. Das ist das ganz normale Christenleben. Und dabei wird uns der Herr mit einer Freude erfüllen, die viel größer ist als alles, was Menschen uns jemals geben könnten. Amen.